Es gibt ja den Trend unter manchen Menschen, dass sie keine Nachrichten mehr schauen oder hören, also Weltnachrichten, weil die Nachrichten zu bedrückend sind. Es gibt sogar schon ein Fachwort dafür, nämlich das Phänomen News Avoidance, also Nachrichtenvermeidung. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ich schaue nach wie vor Nachrichten, lese auch viel Zeitung. Aber ich kann verstehen, wenn man seinen Nachrichtenkonsum so ein bisschen reduziert. Ich werde jetzt auch nicht alle Krisenherde aufzählen, die das Thema, das Böse oder das Übel aktuell machen. Die Erfahrung von Bösem ist allgegenwärtig und mit Böse, und ich sage bewusst Böse, meine ich zunächst einmal die Erfahrung von extremem Leid und extremem Unrecht. Normalerweise wird solches extreme Leid und extreme Unrecht gerade als besonders wirksames Argument gegen die Existenz Gottes gewertet. Man google mal Argument from evil, also das Argument vom Bösen her. Man gebe das mal bei Google ein, dann wird man finden, dass das vor allem von Atheisten verwendet wird, um ein Argument gegen die Existenz Gottes daraus abzuleiten. Also eine Variante oder eine Zuspitzung der Theodizee-These, also der These, dass das Leid der Welt und die Existenz Gottes nicht miteinander vereinbar seien. Meine These lautet aber, in der Erfahrung von extremem Leid und extremem Unrecht steckt auch ein Argument für Gott. Das ist übrigens alles nicht mein Lieblingsthema. Ich bin nämlich von Geburt aus ein heiterer Mensch. Ich rede eigentlich lieber über heitere Themen. Ich finde allerdings, ein begründeter Glaube muss auch mit den schwersten Erfahrungen zurechtkommen. Das heißt nicht, dass ich im Einzelfall immer eine scharfsinnige Erklärung habe für Erfahrungen, aber ein begründeter Glaube muss mit den schwersten, ernstesten Erfahrungen, die man hat, zurechtkommen. Und ein begründeter Glaube müsste zeigen, gerade diese komplexe Welt wird durch den Glauben am besten erklärt. Wie funktioniert also das Argument? Es hat zwei Schritte. Erstens die Wertung als böse oder Unrecht. Etwas als böse oder als extremes Unrecht zu kennzeichnen, macht nur dann Sinn, wenn es so etwas wie objektives Recht und Unrecht gibt. Und das Ganze ist nicht nur ein Konstrukt. Das ist Schritt eins. Schritt zwei ist die Überzeugung, das Ganze lässt sich ohne Gott gerade nicht gut erklären. Ein objektiver Unterschied zwischen Recht und Unrecht lässt sich ohne Gott nicht gut erklären. Und das merkt man gerade dann, wenn man sich über großes Unrecht empört. Ich zitiere den amerikanischen Religionsphilosophen Alvin Plantinga. Der schreibt Folgendes: Was wirklich abscheulich ist, ist die Gefühllosigkeit, Perversion und Grausamkeit des KZ-Wärters, der sich am Leiden anderer erfreut. Was wirklich abscheulich ist, ist die eigene Vertrauensstellung vielleicht als Elternteil oder Berater auszunutzen, um jemandem zu verraten und zu korrumpieren. Was wirklich abscheulich ist, ist mit anderen Worten nicht wirklich menschliches Leid als solches, sondern vielmehr menschliche Bosheit. Diese Bosheit erscheint uns zutiefst pervers, völlig falsch und rechtfertigt nicht nur Quarantäne und den Versuch, sie zu überwinden, sondern auch Tadel und Strafe. Zitat Ende. Jetzt vermute ich wieder, vielen von Ihnen fallen aktuelle Beispiele ein von solcher extremer Bösartigkeit. Die Frage ist nun, warum ist das objektiv abscheulich, was er da beschreibt? Die Antwort des christlichen Glaubens lautet, das ist objektiv abscheulich, weil hier gegen objektives Recht verstoßen wird, nämlich gegen Gottes Werte. Es ist ein direkter Aufstand gegen Gott, den der KZ-Wärter da begeht. Das ist die Antwort des Glaubens. Wie wäre die Antwort in einer Welt, die man naturalistisch denkt, also ohne Gott? Alvin Plantinga sagt, in einer solchen Welt wäre all das, was er beschreibt, nicht ein Verstoß gegen objektive Werte, sondern nur ein Mangel. Also ein Mangel an Kooperation oder ein Mangel an Empathie. Und er sagt, naja, das wird der Abscheulichkeit von dem, was da beschrieben wird, ja nicht gerecht. Wenn man sagt, naja, da hat jemand zu wenig Empathie oder er kooperiert nicht ausreichend. Also steckt im Bösen, beziehungsweise genauer gesagt in der Wertung von etwas als böse, auch ein Argument für Gott. Wenn nämlich die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht objektiv ist, dann muss diese Unterscheidung außerhalb des Menschen verankert sein. Und ich bin der Überzeugung, Gott ist dafür der beste Kandidat für diese Garantie, diese Unterscheidung. Also, dass das Sinn macht, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Und zwar gerade der Gott von Jesus. Der Gott, den Jesus verkündigt und der Gott, den Jesus verkörpert. Ein Gott, von dem wir glauben, dass er personal ist, also eine Person. Und das heißt, dass wir Verantwortung vor ihm haben. Man kann nur Verantwortung gegenüber einer Person haben. Und ein Gott, der ganz bestimmte Eigenschaften hat. Der Gott von Jesus hat nämlich einen Wesenskern und dieser Wesenskern ist Liebe. Das macht gerade Sinn, zu sagen, naja, dieser Gott, der Person ist, vor dem wir Verantwortung haben und der in sich drin als zentralen Wert Liebe hat, der garantiert, es ist tatsächlich objektiv manches Unrecht und manches ist Recht. Natürlich kann man gegen diese Argumentation Einwände erheben, und das passiert mir ständig, wenn ich sie irgendwo präsentiere. Zum Beispiel kann man sagen, ja, Moment mal, wie soll denn das gehen, einfach so etwas als böse oder als objektives Unrecht zu kennzeichnen? Manche Menschen sagen zum Beispiel, sind nicht unsere Bewertungen davon, was böse ist, gleich viel zu verschieden? Also sobald man mal von den Extrembeispielen absieht, sind wir doch alle ganz verschiedene Meinungen darin, was jetzt böse oder nicht böse ist. Moment, kann ich da nur sagen, etwas ist ja nicht deswegen objektiv böse, weil wir einen Konsens darüber hätten. Nochmal, etwas ist nicht deswegen objektiv böse, weil wir einen Konsens darüber haben. Wir haben häufig keinen Konsens. Wir diskutieren darüber, wo ist jetzt Recht und Unrecht. Wir diskutieren aber gerade deswegen darüber, weil so viel darauf ankommt, worin Recht und Unrecht besteht. Das heißt nicht, dass wir notwendig immer einer Meinung sind. Also, es ist nicht deswegen objektiv, weil wir einen Konsens haben. Es ist auch nicht deswegen objektiv, weil wir das so empfinden, dass etwas böse ist, sondern unsere Empfindung ist hier sozusagen nur der Kanal, um eine objektive Realität wahrzunehmen. Das ist so ähnlich wie bei der Sinneswahrnehmung. Die Sinneswahrnehmung macht ja nicht die äußere Realität. Dass ich da draußen andere Gebäude oder Tische im Hof sehe, macht diese Gegenstände ja nicht. Sie sind da. Und natürlich kann mich meine Sinneswahrnehmung täuschen. Ich kann Halluzinationen haben oder meine Sicht kann getrübt sein. Also meine Sinneswahrnehmung ist fehlbar. Sie ist dennoch der Kanal, um eine äußere Realität wahrzunehmen. Das Fachwort dafür in der Philosophie ist moralischer Realismus, also die Vorstellung, dass Moralität reale Grundlage hat, auch wenn wir darüber diskutieren müssen, worin sie besteht. Und das ist in der Philosophie, in der analytischen Philosophie jedenfalls durchaus wieder im Kommen. Kommen wir zu einem weiteren Einwand, nämlich zum Einwand gegen die These, dass objektives Recht und Unrecht ohne Gott nicht gut erklärbar seien. Manche sagen, naja, Moment, das kann man auch gut anders erklären. Also man könnte zum Beispiel sagen, wir haben dieses starke Empfinden, dass irgendwas objektiv Unrecht ist, weil es uns einen evolutionären Vorteil verschafft, uns fair zu verhalten. Das haben wir gemerkt im Laufe der Evolutionsgeschichte. Es macht Sinn, wenn wir kooperieren. Oder vielleicht liegt es daran, dass wir Empathie haben und wir können uns in andere Menschen hineinversetzen und merken, es tut ihnen weh, wenn wir ihnen wehtun. Und das reicht doch, um Moralität zu begründen. Da kann ich nur wieder sagen, Moment, solche Erklärungen erklären vielleicht die Herkunft oder auch die Entstehung unserer Wertvorstellungen. Klammer auf, auch wenn die evolutionäre Erklärung für mich wenig plausibel ist. Ne? Also in der Evolutionsgeschichte finde ich es jetzt nicht so plausibel, dass Kooperation einen immer weiterbringt. Aber okay, geschenkt, Klammer zu. So kann man vielleicht die Herkunft von Wertvorstellungen erklären oder die Entstehung, aber nicht die objektive Geltung. Also warum das objektiv so ist und nicht nur pragmatisch sinnvoll ist. Schon gar nicht kann ich die Verpflichtung erklären, mich entsprechend zu verhalten oder mich eben entsprechend nicht zu verhalten. Das wird durch Empathie oder evolutionären Vorteil nicht erklärt. Empathie erklärt meine Motivation, mich in einer bestimmten Weise zu verhalten, aber nicht meine Verpflichtung. Warum soll ich meiner Empathie mehr folgen als meinem Egoismus? Das wird durch Empathie alleine nicht erklärt. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass Gott die beste Erklärung für beides ist. Für die Frage, warum gibt es objektives Recht und Unrecht? Das liegt daran, dass er bestimmte Werte garantiert, für die er selber mit seiner Realität steht. Und wem gegenüber sind wir verpflichtet, uns entsprechend zu verhalten? Wir sind ihm gegenüber verpflichtet, nämlich einem personalen Gott. Die grundlegende Frage bleibt dennoch offen. Warum? Warum lässt Gott zu, wenn es Gott gibt, dass es das Böse gibt? Warum lässt Gott das Böse zu? Natürlich gibt es beeindruckende Antwortversuche. Einige wurden eben auch schon erwähnt. Es gibt auch in der aktuellen philosophischen und theologischen Diskussion Theodizeen, also Versuche, die Gerechtigkeit und die Existenz Gottes mit dem Leid der Welt zusammenzubringen. Und diese Theodizeen sind besser als ihr Ruf. Meistens setzen sie irgendwie beim freien Willen des Menschen an. Also ich erwähne nur mal Richard Swinburne und Alvin Plantinga, britischer Religionsphilosoph und amerikanischer Religionsphilosoph, sehr, sehr kluge Menschen. Und trotzdem gestehen auch diese Leute ein, naja, das, was ich jetzt argumentativ entfalte, das kann kalt wirken und so ein bisschen abstrakt. Bei manchem Leid, das Menschen erleben, ist die erste und natürliche und angemessene Reaktion der Herr die Reaktion des Protests. Protest gegen das Leid. Und hier beziehe ich mich auf Miroslav Volf, Theologieprofessor in Yale, kommt ursprünglich aus Kroatien, arbeitet jetzt seit einigen Jahren in Amerika. Und er hat schon im Jahr 2005, und zwar unmittelbar nach dem verheerenden Tsunami 2004 im Indischen Ozean, einen Text genau über diese Frage geschrieben. Wie ist das eigentlich mit dem Protest gegen das Leid? Und damit sind nebenbei bemerkt nochmal zum Schluss andere Formen von bösem Thema, nämlich das Natural Evil, natürliches Übel, das nicht menschengemachte Übel, Naturkatastrophen wie in Myanmar oder eben der Tsunami im Indischen Ozean. Sie sind nicht menschgemacht und sie sind dennoch empörend. Miroslav Volf schreibt in diesem kurzen Aufsatz, den er damals geschrieben hat, dass kurz nach diesem Tsunami ihn bei einem Abendessen jemand fragt, warum hat Gott das zugelassen? Und Miroslav Volf denkt darüber nach und er denkt hinterher, naja, eigentlich hätte die erste Frage eine ganz andere sein müssen, nämlich die Frage, wo war Gott während dieses Tsunamis? Und er sagt, er ist überzeugt, Gott war bei den Leidenden. Wir glauben an einen Gott, der im Leid anwesend ist. Also Gott war mit auf diesem Strand bei den Menschen, die überschwemmt wurden. Wir glauben an einen Gott, der am Kreuz mitten ins Leid der Menschen hineingegangen ist. Und Gott ist in jeder helfenden Hand, die Verunglückten betreut und ihnen hilft, wieder sich aufzurichten. Zugleich sagt er, die spontane Reaktion des Protestes, die ist angemessen. Und im Protest gegen das Leid steckt sogar ein Argument für Gott als Schöpfer. Zitat Miroslav Volf. Warum sind wir verstört von der brutalen und blinden Gewalt von Tsunamis, die das Leben von Menschen auslöschen? Wenn die Welt alles ist, was es gibt, und die Welt mit den sich bewegenden tektonischen Platten eine Welt ist, in der wir leben, worüber gibt es denn Grund zur Klage? Wir können trauern, wir haben etwas ungemein Geliebtes verloren, aber wir können uns nicht wirklich beschweren und schon gar nicht können wir legitim protestieren. Die Erwartung, dass die Welt ein gastfreundlicher Ort ohne verheerende Pannen sein sollte, ist mit der Überzeugung verbunden, dass die Welt auf eine bestimmte Weise beschaffen sein sollte. Und dieser Glaube ist, im Gegensatz zu dem Glauben, dass die Welt einfach so ist, wie sie ist, selbst mit der Vorstellung eines Schöpfers verbunden. Und das bringt uns zu Gott. Es ist Gott, der unseren Protest ermöglicht, dass es Böses auf der Welt gibt. Und es ist Gott, gegen den wir protestieren. Gott ist sowohl der Grund des Protests als auch sein Ziel. Fast paradoxerweise protestieren wir mit Gott gegen Gott. Wie kann ich an Gott glauben, wenn er einen Tsunami zuschlägt? Ich protestiere und deshalb glaube ich. Zitat Ende. Das ist auch noch keine Antwort auf das Warum. Aber es zeigt, in unserer Klage, im Protest gegen das Übel steckt auch ein Argument für die Existenz Gottes. Danke fürs Zuhören.